dass ihr euren Überfluss mit anderen teilt. Und dann fällt mir ein Satz ein, wenn ich an Gottes Liebe denke, denke ich an einen Tisch. Dem einen oder anderen wird dieser Satz etwas sagen. Wem das nicht so ist, mal alte YouTube-Videos mit anderen alten Predigten der vergangenen Wochen gucken und dann wisst ihr da mehr. So, jetzt habe ich ganz viel geredet zur Ernte Dank und zur Dankbarkeit und zum Geschenk Gottes. Da seid ihr mal dran. Wofür seid ihr heute oder generell gerade dankbar? Ihr dürft es reinrufen, ich wiederhole das dann übers Mikro für alle. Das ist dann einfacher, als wenn ich jetzt durch die Reihen renne. Wofür seid ihr dankbar? Eine undankbare Gemeinde, ich merke schon. Dass wir in Frieden leben können und unseren Glauben ausleben können.
Viele gute Beziehungen.
Viele gute Beziehungen. Für unsere Familien. Das schöne Herbstwetter. Ferien. Für den Besuch, der gerade da ist. Für den Überfluss, den wir hier haben. Für die schöne Musik. Dafür bin ich auch immer dankbar. Für die vielen Babys in der Gemeinde. Ja, da darf ich spoilern, die sehen wir, glaube ich, gleich nochmal.
Dass Gott mich liebt.
Dass Gott mich liebt, ja. Gutes Wohnen. Ja, vielen Dank an dieser Stelle, dass euch so viel eingefallen ist. Und ich denke, wenn ihr noch ein bisschen drüber nachdenkt, wird euch bestimmt noch viel mehr einfallen. Und es sind halt gerade diese Kleinigkeiten im Alltag, die wir uns immer wieder bewusst machen müssen, wie gut es uns doch eigentlich geht bei allem Schweren, was wir natürlich auch noch mit uns rumtragen. Ich bin zum Beispiel auch dankbar, dass unsere Gemeinden wachsen in Deutschland. Es werden immer mehr Gemeinden. Eine Gemeinde, unsere Tochtergemeinde in Holzwickelde, ist da ein bestes Beispiel, die jetzt eigenständig sind. Und der Bund Freier Evangelischer Gemeinden unterstützt diese Arbeiten, Gemeindegründungsarbeiten, aber auch ganz vieles andere. Und in regelmäßigen Abständen sammeln wir als Gemeinden für die Arbeit dieses Bundes. Und heute wollen wir das mal wieder tun. Fast passend zum Erntedank, dass Gott seine Ernte, diesmal die Ernte im übertragenen Sinn, dann hier in Deutschland einfahren kann. Und wir schauen dazu uns ein Video gleich an. Das hat der Bund gemacht zu diesem Spendentag für Gemeindeevangelisation und Gemeindeneugründung. Und das hat den Titel Volle Räume. Das ist ein ganz lustiges, ich habe schon gesehen. Wundert euch nicht, da steht 24. September drunter. Eigentlich war dieser Spendentag schon letzte Woche, aber letzte Woche hatten hier die Teens die Macht und da war alles ein bisschen anders. Deshalb holen wir das jetzt diese Woche nach. Wenn das Video durch ist, singen wir gemeinsam ein Lied und dabei gehen die Kollektenbeutel durch die Reihen. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal von hier.
Hallo und herzlich willkommen in Bad Wildungen. Ich bin Andreas Petka, Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde und Berater im Praxisinstitut Evangelisation. Und ich will euch mitnehmen und zeigen, was wir hier in der Stadt gemacht haben. Also damals war die Frage, hat die Gemeinde hier vor Ort überhaupt irgendeine Perspektive? Ist es tatsächlich so, dass Familien wegziehen? Und schon das erste Gespräch mit dem Bürgermeister hier vor Ort hat ergeben, nee, stimmt gar nicht.
Wir sprachen über Möglichkeiten, wie man die Räumlichkeiten der Freien Evangelischen Gemeinde hier in Bad Wildungen anders nutzen kann. Da wurde sehr schnell die Idee eines Indoor-Spielplatzes geboren. Und der Bedarf ist da, weil wenn Sie in der Altstadt mit Ihrer Familie wohnen, mit Ihren Kindern, haben Sie kaum Spielmöglichkeiten.
Da habe ich plötzlich eine Perspektive gesehen, da habe ich gedacht, hier geht was, Leute.
Und irgendwann kam er dann zu mir und sagte, wir haben es gepackt, wir bieten da jetzt was an.
100 Jahre gibt es die Freie Evangelische Gemeinde Bad Wildungen. 100 Jahre lang trifft sich die Gemeinde hier in diesem Saal. Und jetzt gibt es hier ein Indoor-Spiel.
Wir bieten es einmal in der Woche an, Zeitfenster von 4:30 bis 5:30, weil ein fixer Termin wie früher so eine Krabbelgruppe, das war schwierig. Die Eltern nutzen das gerade, weil es auch unverbindlich ist. Aber natürlich ist die Idee, dass eben junge Familien vielleicht auch den Weg in die Gemeinde finden.
Wir sind da als Kirchengemeinde und wollen der Stadt dienen. Wo können wir einen Beitrag dazu leisten, dass es der Stadt, dass es den Menschen, dass es der Gesellschaft hier besser geht?
Für mich ist es wichtig, dass die Kirchen weiterhin Kontakt zur Gesellschaft suchen und halten können.
Also von daher denke ich mal, ist unser Auftrag hier auch in Bad Wildungen von Gottes Wort zu erzählen. Aber den Mut haben, da anzufangen, das fände ich einen entscheidenden Punkt.
Als Bund Freier Evangelischer Gemeinden leben und arbeiten wir dafür, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen und beginnen, ihm nachzufolgen. Als Praxisinstitut Evangelisation sind wir gemeinsam unterwegs, um Ideen zu entwickeln, damit Menschen diesen Vater im Himmel das erste Mal oder wieder neu kennenlernen können. Und wir sind unterwegs in Gemeinden vor Ort, um gemeinsam Ideen zu entwickeln, wie euer Umfeld erreicht werden könnte, wie in eurem Umfeld Menschen Jesus neu kennenlernen können und ihm beginnen nachzufolgen. Ich bitte dich, etwas zu geben, damit das passiert, was wir uns als Bund Freier Evangelischer Gemeinden wünschen, dass Menschen zum Glauben kommen. Vielen Dank für deine Spende, vielen Dank für deine Unterstützung.
Der sieht aber lecker aus.
Ah, sieht der mickrig aus.
Der ist bestimmt total süß und saftig.
Der ist bestimmt total mehlig.
Ach, was hatte Gott eine tolle Idee mit dem Obst. Und wir dürfen es genießen.
Man bekommt doch immer weniger für sein Geld.
Ich könnte ja auch mal einen Apfelbaum pflanzen. Das ist bestimmt auch gut für die Bienen.
Letztes Jahr bekam man für den Preis noch doppelt so viel.
Ach, Also dafür, dass es diesen Sommer so trocken war, ist das echt ein schöner Apfel geworden.
Demnächst muss man die Äpfel mit der Lupe suchen und sie kosten noch mehr.
Ich glaube, ich backe daraus einen kleinen Apfelkuchen. Das erfreut dann auch noch jemand anderen.
Wenn ich nur mehr davon hätte, könnte man sie wenigstens vernünftig verarbeiten.
Was habe ich für ein Glück, so einen schönen Apfel zu haben. Anderen scheint es da ja nicht so gut zu gehen.
Warum ist der Apfel nur so mickrig? Andere haben schönere Äpfel.
Ich könnte meinen Apfel ja auch teilen. Der reicht bestimmt auch für zwei.
Ich hätte wirklich einen richtig schönen Apfel. Die Welt ist ungerecht. Das ist dein Apfel?
Ja, zwei Äpfel. Zwei Menschen, die diese Äpfel halten. Einer, der sich über den Apfel ärgert, die Umstände ärgert, in der er ihn bekommen hat und vielleicht auch über die Menschen, die mehr Äpfel haben. Und eine, die gar nicht einen besseren oder schöneren Apfel hat, aber sich so sehr über ihn freut, dass sie ihn sogar mit anderen teilen will. Der Unterschied lag nicht im Apfel, der Unterschied lag in ihrem Blick. Sie schauen unterschiedlich auf diesen Apfel, haben eine andere Perspektive. Der Blick ist jeweils auf Unterschiedliches gelenkt. Wir feiern heute Erntedank. Das ist ja der Feiertag, bei dem es darum geht, zu danken für das, was wir haben. Und ich glaube, es ist gut, dass wir jedes Jahr dieses Fest feiern, weil es uns hilft, mindestens einmal im Jahr diesen Perspektivwechsel einzunehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in meinem Alltag beschäftigt mich doch irgendwie oft das, was schief läuft, was noch besser sein könnte, was einen vielleicht irgendwie besorgt. Und ich glaube, jedes Jahr dieses Erntedankfest zu haben, das hilft uns, einmal im Jahr den Blick auf das zu lenken, was vielleicht gut läuft, was wir haben, worüber wir uns freuen dürfen, einen anderen Blick einzunehmen. Erntedank fragt uns eben, worauf schauen wir? Nicht nur heute, sondern in unserem Leben insgesamt, in unserem Alltag, welche Perspektive nehmen wir in der Regel ein? Worauf liegt da in der Regel unser Blick? Was ist uns wichtig? Was bestimmt uns? Was nimmt uns ein? Jesus hatte mal eine Begegnung mit einem Menschen, der gerade vor allem einen Konflikt im Blick hatte. Und davon wird uns erzählt in Lukas 12. Da kommt ein Mensch auf Jesus zu und sagt: Meister, sag doch meinem Bruder, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. Also ich glaube, man sollte nicht denken, dass Jesus immer nur mit so hochreligiösen, total wichtigen Sachen beschäftigt war, sondern es sind auch Menschen mit ganz alltäglichen Anliegen auf ihn zugekommen, eben mit der Erwartung, dass er das doch jetzt bitte für ihn lösen und klären soll. Also bitte kümmere dich darum, dass ich mein Erbe bekomme, sagt dieser Mensch. Jesus sagt aber nicht: Ja, komm, ich gehe mal mit, ich rede mit deinem Bruder, das geht ja gar nicht, was da passiert. Jesus antwortet: Lieber Mann, wer hat mich denn zum Richter über euch eingesetzt oder zum Vermittler dieses Menschen? Und in der Einstellung scheint er Habgier zu sehen. Also die Gier nach Habe, gierig danach zu sein, zu haben, zu besitzen. Habgier, die diesen Menschen dazu geführt hat, sich mit seinem Bruder zu zerstreiten, und zwar eben wegen Habe, wegen Geld. Das passiert ja auch heute noch oft genug, dass sich Menschen wegen Erbe zerstreiten. Ich verstehe die Antwort von Jesus so, dass er sagt: Ich stehe hier vor dir, du siehst mich face to face, du könntest mich alles fragen, mich um alles bitten. Und das, was dir am wichtigsten ist, worauf dein Blick gerichtet ist, ist an dein Erbe zu kommen. Hey, dein Leben hängt doch nicht von deinem Wohlstand ab. Dein Leben hängt nicht von deinem Wohlstand ab. Dein und mein Leben hängt nicht vom Wohlstand ab. Ich glaube, das ist ein Satz, dem wahrscheinlich viele von uns irgendwie zustimmen würden. Aber der wird in unserem Leben oft überschattet. Von allen möglichen Stimmen, die uns einflüstern oder sogar auf uns einbrüllen, dass doch Wohlstand schon noch etwas ist, was ganz oben auf unserer Prioritätenliste stehen sollte. Worauf wir unseren Blick konzentrieren sollten. Da gibt es genug Stimmen, die uns einreden, dass wir nicht glücklich sind Und dass das daran liegt, dass wir einfach noch nicht genug haben. Und dann so eine Art Gier in uns wecken, noch mehr zu haben. Ich glaube, ich muss euch nicht erzählen, wie sehr Werbung und soziale Medien und irgendwelche Influencer uns dahin prägen, kaufen und immer mehr konsumieren zu wollen. Wie uns immer wieder vorgegaukelt wird, dass wir aber das eine noch brauchen oder das andere noch brauchen. Neues Handy, neues Auto, den schicken neuen Rasenmäherroboter oder eine neue Uhr, eine neue Trinkflasche, eine neue Make-up-Palette, den neuen Thermomix, keine Ahnung. All das brauchen wir unbedingt, haben das dann, aber oft auch nicht besonders lange. Vielleicht reicht das auch nur für eine kurze Zeit, vielleicht ein paar Jahre, bis es so etwas Neues, Moderneres ersetzt wird, von dem uns dann auch versprochen wird, dass es genau das ist, was wir jetzt brauchen, um endlich glücklich zu sein. Ich glaube, jeder und jeder von uns hat wahrscheinlich so eine ganz eigene Schwachstelle, worauf man da am liebsten anspringt. Ich persönlich brauche jetzt nicht den neuesten Thermomix, aber ich kaufe wahrscheinlich schon im Jahr das eine oder andere Kleidungsstück, was ich eigentlich gar nicht brauche. Und das nicht nur, aber bestimmt auch, weil ich eben zugeballert werde mit Bildern einer sich immer schneller ändernden Modeindustrie. Das nur so am Rande, aber gefühlt in den letzten Jahren sind wir modisch durch die 70er, 80er, 90er und Nullerjahre gegangen. Und jetzt fängt es wohl langsam wieder an, dass man Leute aus den Sachen aus den 2010ern trägt. Und dabei haben wir gerade mal 2023. Also die Schnelligkeit, in der neue Trends kommen, ist viel höher geworden. Ich finde das gruselig. Nicht nur, weil das bedeutet, dass bald wieder das in Mode kommt, was ich mit 15 anhatte, aber ich glaube, das tut uns nicht gut. Unser Blick wird permanent auf das gelenkt, was wir nicht haben. Wir werden hingedrängt zu der Perspektive von diesen Menschen hier rechts, zu der Perspektive auf diesen Apfel, wo man nur das Schlechte sieht, das, was andere vielleicht besser haben, was mickrig ist, dass man immer noch mehr braucht. Dass man denkt, jeder andere Apfel wäre besser, alle anderen haben mehr. Und wir können uns dem oft gar nicht entziehen, dass wir ständig in diesem Gefühl leben, nicht genug zu haben, weniger zu haben als andere. Und dass wir ein glücklicheres und erfüllteres Leben hätten, hätten wir so ein bisschen mehr. Hätten wir ein bisschen besseres Produkt, würden wir das eine noch haben oder kaufen. Uns wird permanent eingeredet, dass unser Leben vom Wohlstand abhängt. Und das ist eben eine Lüge. Ich behaupte nicht, dass all diese Dinge uns keine Freude machen können. Ich glaube, man kann sich sehr gut darüber freuen. Aber das Versprechen, dass immer mehr an Besitz unser Leben nachhaltig verbessern würde, dass es unser Leben nachhaltig erfüllen würde, ich glaube, dieses Versprechen können diese Gegenstände nicht halten. Irgendwann gehen diese Dinge kaputt oder etwas Neues kommt eben in Mode, ein neuer Trend und dann brauchen wir unbedingt was Neues zu einem glücklicheren Leben. Wenn du heute mal auf dein Leben zurückblickst, die Jahre, die du schon verbracht hast, waren es da Besitztümer, die dich positiv geprägt haben? Die dich erfüllt haben? Die dir nachhaltige Erinnerungen beschert haben, dir Kraft gegeben haben? Oder waren es vielleicht eher Menschen, Begegnungen, Worte, Lektionen, die wir gelernt haben? Wie Jesus es sagt, unser Leben hängt nicht vom Wohlstand ab. Das ist die Botschaft von Jesus für uns, die wir zu viel Zeit und Kraft in unserem Leben darauf verwenden, uns zu bereichern. Zu oft den Blick darauf lenken, was wir haben und wie wir noch mehr bekommen. Die Gier und die Jagd nach Wohlstand, das ist die Botschaft, soll nicht unser Leben bestimmen. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, das Leben eines Menschen hängt nicht nur von seinem Wohlstand ab, ja. Aber Wohlstand ermöglicht oft ein Leben ohne eine gewisse Grundangst. Und das ist ein Privileg. Dass wir uns auch immer wieder bewusst machen sollten. Wohlstand macht nicht ein Leben aus, aber es ist nicht egal, wenn Wohlstand in einem Leben fehlt. Das heißt nicht, dass dieses Leben nicht erfüllt sein kann oder glücklich sein kann. Aber es ist auch wichtig zu benennen, dass ein Mangel an Geld und an Besitz und Sicherheit Menschen auf Dauer belasten und zerstören kann. Marinka hat das gerade schon angesprochen. Ich glaube, es geht immer mehr Menschen, auch in unserem Land, so, dass sie an der Supermarktkasse merken, hier wird mir eben nichts geschenkt. Und vielleicht denken sie auch nicht an Wohlstand, wenn sie da das bezahlen müssen, was sie eben einkaufen wollen. In Deutschland, das wissen wir, geht materielle Armut mit einer niedrigeren Lebenserwartung einher. und auch häufigeren Erkrankungen. Das heißt, Armut macht Menschen krank. Und oft genug macht Krankheit auch Menschen arm. Und darum darf diese Aussage, dass unser Leben nicht vom Wohlstand abhängt, nicht missverstanden werden als, es ist egal, wie viel Geld oder Besitz du hast. Das ist eben nicht egal. Es ist nicht egal, wenn du Mangel erlebst. Wenn du zu wenig hast, weil das etwas mit dir macht. Weil es dich auf Dauer auch kaputt machen kann. Und es ist nicht egal, wenn du genug und mehr hast. Denn dann stellt dich das in Verantwortung. Jesus redet hier mit jemandem, der anscheinend im Streit ist mit seiner Familie wegen Geld. Und Jesus kritisiert hier seine Prioritäten und vielleicht auch die von seinem Bruder und fragt, ist euch Geld wichtiger als eure Beziehungen? Und ich glaube, hier müssen gerade die unter uns, die vielleicht genug oder mehr haben, uns auch auf unsere Prioritäten befragen lassen. Wie viel Raum nimmt Wohlstand, nimmt Besitz in unserem Leben ein? Und das nicht aus Sorge, nicht über die Runden zu kommen, sondern vielleicht aus Konsumwünschen oder aus was auch immer. Wie hoch auf unserer Prioritätenliste ist eigentlich unser eigener Wohlstand? Privat, aber auch in unserem Land. Wird nicht oft mehr dafür getan, den Wohlstand von denen zu sichern, die ihn eh schon haben, als dass Gelder in soziale Unterstützung fließen? Schauen wir nicht öfter darauf, dass Wohlstand in Deutschland erhalten bleibt, als dass zum Beispiel der Klimawandel bekämpft wird, der an vielen Stellen zu Krankheit, Flucht und Armut führt? Ist uns nicht manchmal ein ruhiges, sicheres Leben wichtiger als der Einsatz für Menschen um uns herum, die alleine sind, die bedürftig sind, die am Kämpfen sind? Und mit welchem Recht ist das so? Weil wir Wohlstand und Sicherheit verdient haben, ein ruhiges Leben? Wenn wir etwas haben, etwas besitzen, wenn wir die Kraft haben, uns etwas zu erarbeiten, in einem Land mit einer bestimmten wirtschaftlichen Lage, einer gewissen Infrastruktur, mit sozialer Absicherung, das haben wir doch alles nicht uns selbst zu verdanken. Das zu erleben, das ist ein Geschenk, das wir uns gerade heute an Erntedank vor Augen führen sollten und Dankbarkeit dafür zeigen sollten. Und ich glaube, dass das der Perspektivwechsel ist, den wir immer wieder brauchen. Zu erkennen, dass alles, was wir haben, ein unverdientes Geschenk ist, eine Gabe Gottes. Und dass wir deswegen auch die Verantwortung haben, es zu teilen mit Menschen, die es vielleicht genauso wenig verdient haben, die es aber genau oder vielleicht sogar noch mehr brauchen. Wenn wir unser Leben nicht an unseren Wohlstand hängen, sind wir besser in der Lage, das, was wir haben, zu teilen. Unseren eigenen Besitz, unsere Sicherheit nicht an oberste Stelle zu setzen, über Beziehungen, über andere Menschen, über Gerechtigkeit. An diese Begegnung mit den Menschen, die Jesus da hat, schließt er noch ein Gleichnis an. Von einem Mann, der arbeitet und spart und sammelt und Vorräte anlegt und als er sie dann genießen will, stirbt er und hat dann nichts davon. Und Jesus sagt dazu, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Alles, was wir haben, erarbeiten, besitzen, kaufen, kann uns so schnell wieder genommen werden. Durch Krankheit, durch Katastrophe, durch Unfall, durch Tod. Und dann ist eben die Frage, was bleibt dann? Jesus spricht hier von einem Reichtum in Gott. Etwas, was irgendwie anders ist bei Gott. Bei Gott reich zu sein, scheint anscheinend ein Unterschied zu diesem Wohlstand zu sein. Etwas, was Gott uns schenkt. Vielleicht Vertrauen, Freude, Hoffnung. Ich glaube, dass zu diesem Reichtum in Gott auch dieser Perspektivwechsel gehört. Dass wir in Gott einen neuen Blick auf das Leben bekommen. Und immer mehr lernen, die richtigen Prioritäten zu setzen, den Blick auf die richtige Stelle zu setzen. Spannend ist ja, welche Prioritäten Jesus den Menschen vorlebt. Jesus hatte wahrscheinlich ziemlich wenig. Der war Wanderprediger. Der hat wahrscheinlich davon gelebt, dass andere ihm Essen kaufen, ihm einen Schlafplatz zur Verfügung stellen. Er hat dann seine Zeit mit Menschen verbracht. Er hat seine Zeit damit verbracht, ihre Lebensumstände zu verbessern, ihnen zuzuhören, sie zu heilen, ihnen zu predigen. Ich glaube, das ist jetzt nicht genau der Lebensentwurf für uns alle. Wenn wir jetzt alle Wanderpredigerinnen und Prediger werden würden, das wäre mal ein spannendes Experiment. Keine Ahnung, was da passieren würde. Aber ich weiß nicht, ob das für jeden von uns so die Berufung ist. Das ist klar. Aber ich finde schon, dass sein Lebenswandel zeigt, dass ihm manches wichtiger war als anderes. Jesus wurde auf seine Prioritäten hin auch einmal befragt. In der berühmten Frage an ihn, welches das wichtigste Gebot Gottes ist. Und er antwortet mit Liebe. Das wichtigste Gebot ist, Gott zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich habe das Gefühl, ich zitiere das in jeder zweiten Predigt, dieses höchste Gebot. Das haben viele von euch wahrscheinlich auch schon oft gehört. Aber wenn es das wichtigste Gebot ist, glaube ich, sollten wir auch immer wieder davon sprechen. Was heißt denn dieses wichtigste Gebot im Hinblick auf unseren Umgang mit Besitz, mit Wohlstand? Was heißt das heute an Erntedank? Ich habe bei einem christlichen Autor folgende zwei Sätze gelesen. Liebe ist alles andere als eigenständig oder autonom. Vielmehr steht sie in enger Beziehung und Abhängigkeit zu allen anderen. Sie versucht sich nicht zwanghaft durchzusetzen, sondern gibt sich anderen hin. Liebe heißt zu verstehen, dass wir nicht alleine auf der Welt sind. Dass wir nicht dazu da sind, für uns selbst möglichst viel Wohlstand und Sicherheit zu erarbeiten, sondern dass wir in Beziehung stehen zu anderen. Dass wir auch in Abhängigkeit stehen zu anderen, genau wie sie zu uns. Dass wir gemeinsam auf dieser Welt unterwegs sind und dass wir andere brauchen, genau wie sie uns. Wir lieben andere, indem wir geben. Indem wir spenden, indem wir hinschauen, wie es anderen geht, fragen, zuhören, dazulernen, indem wir zum Essen einladen, unseren Besitz ausleihen, etwas teilen, indem wir gastfreundlich sind. Wir können uns lieben lassen, wir können uns selbst lieben, indem wir Unterstützung annehmen. Danach fragen, uns über das freuen, was andere mit uns teilen. Und wir können Gott lieben, indem wir dankbar sind für das, was wir alles Gutes in unserem Leben finden. Dankbar sind als Geschöpfe gegenüber unserem Schöpfer und indem wir aus dieser Dankbarkeit heraus uns auch unseren Mitgeschöpfen immer wieder zuwenden. Ich glaube, dass echte Dankbarkeit auch zu diesem Reichtum Gottes dazugehört. Ein Blick dafür zu bekommen, was Gott alles Gutes in unserem Leben tut, das zu erkennen, sich darüber freuen zu können, das ist echter Reichtum. Bei allem Guten, was dir und mir vielleicht einfällt, gibt es sicher einiges auch in unserem Leben, wofür wir nicht dankbar sein können oder wollen. Und das ist auch in Ordnung. Dankbarkeit zu betonen, heißt nicht, dass wir einfach über manches mit so einem gequälten Lächeln drüber wischen. Erntedank will nicht verschleiern, was es an Leid vielleicht auch in unserem Leben gibt oder an Sachen, die zu beklagen wären. Über diese Dinge zu sprechen, hat auch absolut seine Berechtigung und seine Zeit und seinen Ort. Erntedank will aber neben all dem, was an Leidvollem da ist, auch nicht verschleiern, eben was an Gutem da ist. Damit ist das andere vielleicht nicht weg, aber vielleicht zeigt uns Erntedank, dass es nicht das Einzige ist, was in unserem Leben da ist. Und dass wir, so wie wir das Schlechte benennen dürfen und beklagen dürfen, auch das Gute benennen und feiern dürfen und dafür danken dürfen. Und dafür ist eben Erntedank da. Wir werden jetzt, bevor wir in die Lobpreiszeit gehen, eine kurze Zeit der Stille haben. Und ich lade dich ein, darüber nachzudenken oder zu beten, über das, was du gerade gehört hast, oder über eine der folgenden Fragen, je nachdem, was gerade für dich dran ist. Was hilft dir, dankbar zu sein? Was hindert dich, dankbar zu sein? Wo wünschst du dir einen Perspektivwechsel? Wo fühlst du dich reich in Gott? Wo brauchst du vielleicht Unterstützung in deinem Leben? Und wo kannst du andere unterstützen? Amen.
Ihr dürft noch weiter diesen Fragen nachhängen. Wir werden jetzt anfangen, Lieder zu spielen und zu singen und darin Gott zu loben. Fühlt euch eingeladen, die Zeit weiter für euch in Ruhe zu nutzen oder auch aufzustehen und mitzusingen, was gerade dran ist.
Bought this.
bist ein wunderbarer Gott. Du bist mein Hirte und mein Tröster. Du bist ein wunderbarer Freund. Du bist mein Heiler, mein Erlöser. Wir zwei gehören zusammen. Mit jedem Schritt zum Kreuz hast du gezeigt, du bist zum Äußersten bereit, hast mich aus Feindeshand befreit und ich weiß, ein wunderbarer Gott bist du. Ich sing zu dir, ich ruf dir zu, heilig, schön.
Du bist mir heilig. schnellst du mich ein. Lehre mich bewusst zu leben, in deiner Gegenwart zu sein. Du hast mich so reich gesegnet, ich darf an deinem Herzen ruhen. Und was immer mir begegnet, hat mit dir etwas zu tun. Du bist die Quelle,
danke euch für die schöne Musik, dass ihr so kurzfristig eingesprungen seid. Ja, ich bin auch dankbar für diesen Gottesdienst und wir sind jetzt auch schon am Ende angelangt. Und ja, es gibt noch einige Nachrichten aus unserem Gemeindeleben, einiges, was ansteht und ja, das möchte ich gerne noch jetzt mit euch teilen. Zuerst am 17.10., das ist der Dienstag nach den Herbstferien, für alle Mitglieder der Gemeinde ist hier die nächste Gemeindeversammlung. Tragt euch das doch schon mal ein, eure Gelegenheit mitzuentscheiden und Gemeinde mitzugestalten. Dann sind wir ja noch mitten in unserem ersten Semester der Kleingruppen. Ich weiß nicht, wer von euch alles eine Kleingruppe besucht, aber wir müssen jetzt schon wieder ans nächste Semester denken und wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist oder gemerkt hat, Mensch, was alles gibt oder was vielleicht noch fehlt an Kleingruppen, jetzt hast du die Möglichkeit, seine Idee für eine Kleingruppe fürs zweite Semester anzumelden beim Lasse. Er hat diese Woche auch schon eine Mail geschickt mit einem Anmeldeformular. Ihr habt die Möglichkeit, eure Kleingruppe, die dann im Januar startet oder im Februar, bis zum 2.12. anzumelden. Also denkt doch schon mal nach, was könnte es noch alles geben, was gab es noch nicht oder was wäre auf jeden Fall mal cool, im nächsten Kleingruppensemester mit der Gemeinde zu teilen. Und ebenfalls am 2. Dezember haben wir unseren Surf Day und dazu möchte uns die Judith noch was sagen.
Danke.
Ich habe ein Mikro. Ach, du hast ja eins, genau, stimmt.
Genau. Am 2., was hast du gerade gesagt, Dezember, ne?
Ja, Surfen. Also Kleingruppenanmeldung plus Surfday, ein Tag.
Findet unser Surfday statt. Und zwar möchten wir als Gemeinde ein bis zweimal im Jahr auch einen Tag haben, an dem wir uns einsetzen für diesen Stadtteil, an dem wir etwas weitergeben von dem, was wir haben. Und dieses Jahr ist es eben am 2. Dezember. Und Folgendes soll stattfinden. Wir möchten in den Stadtteil reingehen und zum einen Dankbarkeit zeigen für die Menschen, die sich hier in diesem Stadtteil einbringen, zum Beispiel in den Läden oder beim Busfahren oder beim Taxifahren oder was auch immer und an diese Menschen Geschenktüten verteilen. Das wird eine Einsatzmöglichkeit sein. Es wird eine Gruppe geben, die Müll einsammelt, weil wir immer auch damit beitragen können, dass dieser Stadtteil sich ein Stück weit verschönert. Und es wird eine Gruppe geben, die auch Tüten mit wichtigen Artikeln an wohnungslose Menschen verteilt. Und ein paar Menschen, die vielleicht hier auch vor Ort bleiben, vor unserem Gebäude hier stehen und warme Getränke verteilen, sowohl an die Rückkehrenden, die fertig sind, aber vielleicht auch an den einen oder anderen vom Aldi-Parkplatz da ein Gespräch führen. Das wollen wir in diesem Stadtteil dieses Jahr tun. Dafür ganz herzliche Einladung, am Tag selber mitzumachen und zu helfen. Ihr könnt schon mal überlegen, worauf ihr Lust habt, in welcher Gruppe ihr euch einbringen wollt. Und wenn ihr an dem Tag selber nicht könnt, könnt ihr uns vorher auch unterstützen. Und zwar, indem ihr zum Beispiel Karten schreibt, die auch in diese Tüten rein sollen, indem ihr die Tüteninhalte einkauft oder auch die Tüten mitpackt. Das soll eine Woche vorher am Samstag, am 25. passieren. Ihr könnt euch dafür in Listen austragen, die hinten aushängen. Eintragen, habe ich austragen gesagt? Ihr könnt euch in Listen eintragen, die aushängen. Ja genau, ich stehe schon drauf, ihr müsst euch ausstreichen. Genau, nein, keine Angst. Es ist alles freiwillig und gleichzeitig freuen wir uns natürlich, wenn möglichst viele mithelfen, einfach, dass wir hier im Stadtteil echt auch den Leuten was weitergeben können. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr euch bei mir melden oder bei Diana Müller. Magst du einmal die Hand heben? Genau. Kommt einfach auf uns zu. Wir kommen vielleicht auch nochmal auf euch zu. Mal sehen. Ganz herzliche Einladung, da dabei zu sein. Und ich soll auch noch vom Lasse grüßen. Der ist heute bei einem Predigtdienst in der FEG Wetter, die gerade auch eine Vakanz haben. Ganz liebe Grüße. Er denkt an euch.
Danke. So, jetzt möchte ich ein bisschen Leben hier in der Bude haben. Hanna, komm doch mal nach vorne. Bringst du noch wen mit? Schläft. Hanna, du möchtest uns was zu den Minischäfchen erzählen.
Genau. Ja, so richtig leben ist gerade nicht, weil Ferien sind. Aber Henry hat gerade entschieden, er wacht doch nochmal für euch auf. Genau, ich darf die Minischäfchen nochmal verkünden. Das ist für alle Familien mit Kindern zwischen 0 und 6 Jahren. Ihr seid alle herzlich willkommen, ob in oder um der Gemeinde. Ladet gern eure Freunde ein. Das findet immer am ersten und dritten Freitag im Monat statt. Erstmal bis Ende des Jahres. Danach wird geguckt, wie es einfach weiterläuft. Immer von 16 bis 17.30 Uhr und bei Fragen dürft ihr euch bei Danja Keuter, sage ich das richtig? Ich kenne sie, glaube ich, persönlich noch nicht. Genau, oder der Danja oder der Lena Sube wenden. Genau, dabei geht es einfach um Austausch. Die Kleinen können von den Großen lernen und andersrum. Und Mütter, Väter, Großeltern, jeder ist willkommen. Und wir freuen uns auf euch. Ne?
Das heißt, ich darf auch kommen, wenn ich Kinder mag und keine kleinen Kinder habe.
Ja, auf jeden Fall.
Und mit den Kleinen spielen. Ja, also jeder kann kommen. Sag nochmal die Termine freitags.
Jeden ersten und dritten Freitag im Monat, 16 bis 17.30 Uhr im Kikigo-Raum.
Ja, sehr cool. Vielen Dank. Weiterschlafen. Predigtschlaf ist eh der gesündeste. So. Ich darf euch jetzt noch einladen zu Kaffee, Tee und Kaltgetränken vorne im Foyer. Bleibt gerne noch da, genießt das schöne Wetter. Wer gerne für sich beten lassen möchte, hier vorne ist die Gelegenheit. Die Helga Kretschmer und Daniela Müller sind heute bereit. Und da könnt ihr gerne mit ihnen sprechen, für euch beten lassen. Auch das Seelsorgeteam wird draußen wieder stehen, wenn ihr einen Termin für ein etwas längeres Gespräch vereinbaren wollt. So, dann bitte ich die Judith noch mal nach vorne und sie uns den Segen zuspricht.
Genau, steht gerne dazu auf. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Schönen Sonntag euch.
Ebenso.
Dankeschön.